Herzlich willkommen bei Schüchtern bis Nüchtern, dem Publicity-Podcast mit André Puchter und chilligen Gästen. Fast live aus Berlin.
Heute wird es schön, und zwar richtig schön. Ich spreche mit einem Mann, der den Begriff Schönheit wortwörtlich in die Hand nimmt. Ein Facharzt für plastische und ästhetische Chirurgie. Er weiß, wo man schnippeln, straffen und formen kann, um das Beste aus uns herauszuholen. Aber keine Sorge, wir haben heute keinen OP-Termin, nur jede Menge spannende Einblicke, Anekdoten und vielleicht ein paar Beauty-Geheimnisse. Also entspannt euch und lasst uns mal herausfinden, wie man Schönheit ganz offiziell perfektioniert. Herzlich willkommen, Dr. Julian Kricheldorf.
Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, hier sein zu dürfen.
Ja, Julian, herzlich willkommen bei mir im Podcast. Du bist Facharzt für plastische und ästhetische Chirurgie. Du bist Handchirurg. Du bist Notfallmediziner. Das ist ja schon eine Menge, aber das Schönste kommt noch. Du bist nämlich genauso wie ich gebürtiger Bayer.
Das stimmt.
Ist das nicht schön?
Das ist richtig. In Bayern daheim, in der Welt zu Hause.
Ja.
Genau, vor einigen Jahren, ich sage es nicht genau, wie lange das her ist, bin ich in Oberbayern tatsächlich geboren. Bin aber schon relativ lange in Berlin, immer wieder mit Zwischenstationen woanders, aber im Herzen doch dann Berliner geworden.
Ja, das hast du mir in dem Vorgespräch erzählt, dass Berlin trotz einiger Zwischenstationen immer der Sehnsuchtsort für dich geblieben ist, die Wahlheimat sozusagen. Du bist damals nach Berlin gekommen, um hier in der Hauptstadt deinen Zivildienst zu machen.
Genau, die Weichen des Lebens immer so spielen. Also ich bin nach dem Abitur so ein bisschen unschlüssig gewesen, was ich eigentlich machen möchte. Hatte initial einen Zivildienstplatz. Damals gab es ja noch den Wehrdienst und den Zivildienst. Also so alt bin ich schon. Damals habe ich mich also entschieden, den Wehrdienst zu verweigern. Heute eine ganz neue Situation, 2024, 2025. Damals haben wir alle geglaubt, dass man sowas wie Wehrdienst in der Welt nicht mehr braucht. Haben uns leider getäuscht. Aber darum geht es heute nicht in diesem Podcast, glaube ich. Gell? Ich habe mich für den Zivildienst entschieden und wollte den tatsächlich damals in Israel machen. Mhm. Das war die sogenannte Aktion Sühnezeichen, war damals also ein Programm, wo man als Zivildienstleistender in Israel in Einrichtungen, Krankenhäusern, Pflegeeinrichtungen und so weiter seinen Zivildienst ableisten konnte. Hatte da auch schon einen Platz und dann war damals die Intifada und ich musste mich relativ schnell umentscheiden. Also man konnte den Zivildienst in Israel nicht mehr machen. Und dann war das für mich eigentlich so eine spontane Bauchentscheidung. Dann gehe ich in die größte deutsche Stadt, Berlin, und lebe sozusagen, probiere mal das Großstadtleben aus und habe dann Zivildienst gemacht, beziehungsweise hatte die Wahl zwischen dem Kindergarten und einem Krankenhaus und bin dann irgendwie im Krankenhaus gelandet. Das war das Deutsche Herzzentrum, also eine hochspezialisierte Klinik. Genau, eine hochspezialisierte Klinik für Herzchirurgie und bin dann da Zivildienstleistender im OP und auf der Station geworden. Und dann war es um mich geschehen. Dann bin ich infiziert worden und habe zum ersten Mal bei so einer OP zugeguckt und habe gesagt, genau das möchte ich auch mal machen.
Ja, das muss man ja auch mögen. Das ist ja nicht für jeden was. Ja, ich habe auch Zivildienst gemacht in einer Einrichtung für ältere Menschen und habe das auch nie bereut vom ersten Tag an. Das war wirklich sehr, sehr gut. Aber in einem OP zu stehen und auch bei Operationen zuzusehen und man sieht ja auch einiges, was man vielleicht nicht gewohnt ist, da muss man schon geboren für sein.
Ich glaube, es ist schon auch ein bisschen Gewöhnung, aber ich glaube, wenn man nicht dafür geboren ist, beziehungsweise wenn man schnell merkt, dass es nicht seins ist, dann sollte man den Weg auch nicht weiter verfolgen. Das ist richtig. Ich fand es von Anfang an unglaublich spannend, das zu sehen, so diese menschliche Anatomie von innen zu sehen und auch so diese Möglichkeit mit eigentlich einer manuellen Arbeit, das ist ja die Chirurgie im Endeffekt, so eine Veränderungen zu erzielen, dass es Menschen besser geht. Das muss man sagen, ist die Herzchirurgie natürlich ein ungleich hehreres und edleres Ziel als die ästhetische Chirurgie. Wir können ja gleich mal den Bogen schlagen, wie ich dann von meinem Weg abgekommen bin.
Das wäre die nächste Frage gewesen, aber die kannst du mir gleich noch erläutern.
Genau, also der initiale Plan war dann, ich hatte natürlich auch so ein Action-CV, das muss man sagen, das würde heute gar nicht mehr gehen. Ich durfte da, glaube ich, am dritten oder vierten Tag zum ersten Mal bei so einer Herz-Lungen-Transplantation zugucken. Ich durfte dann irgendwann mal mitfliegen zur Organentnahme und das war auch... Da war es um mich geschehen und ich wusste dann, okay, das und nichts anderes möchte ich machen. Also Medizin studieren und wenn, dann auch was Chirurgisches tun.
Ja, lass uns kurz einsteigen. Also du hast den Zivildienst gemacht, aber das war es ja dann nicht. Das ging ja dann weiter. Und ich nehme an, du hast dann Medizin studiert?
Genau.
So, und in Berlin auch oder warst du nochmal unterwegs?
Nee, ich bin dann, damals gab es noch die zentrale Vergabestelle Studienplätze. Mhm. Wir haben das damals auch die Kinderlandverschickung genannt. Mhm. Und da war so ein ganz komischer Schlüssel hinterlegt, wie man an so einen Studienplatz kommt. Das hatte was mit der Abiturnote zu tun, das hatte was zu tun mit eben sowas wie Zivildienst und Wartesemestern. Die ist heute wieder ähnlich. Ja. Also Medizin ist ja heute auch ein Mangelstudium. Schade, leider. Es gibt ganz viele junge, top motivierte Leute, die das gerne machen wollen würden auf der einen Seite. Und auf der anderen Seite haben wir einen fulminanten Ärztemangel in diesem Land, aber irgendwie kriegen wir es seit 25 Jahren nicht hin, genug Studienplätze für diese jungen, motivierten Leute zu schaffen. Sei es drum, ich bin in Aachen gelandet, Technische Hochschule Aachen, da war ich vorher nie, das war auch so ein bisschen last minute und habe dann da begonnen und bin dann aber zum Studium ins Ruhrgebiet gewechselt.
Gut, also da hast du dann studiert im Ruhrgebiet und dann hattest du dich aber irgendwann wieder nach Berlin zurückverzogen oder gezogen in diesem Falle.
Genau, ich habe eine ganz schöne Odyssee dann hinter mir gehabt. Also ich habe das Studium gemacht, war auch im Ausland während dem Studium ein paar Mal in den USA und Südafrika und habe mir die Welt auch ein bisschen chirurgisch angeguckt und habe tatsächlich in Bochum angefangen zu arbeiten in einer großen Universitätsklinik. Bin dann aber gewechselt nach Berlin. Wenn man in die plastische Chirurgie geht, dann muss man anfänglich etwas machen, das nennt sich Common Trunk. Das heißt, man ist 2 Jahre lang erstmal in der Allgemein- und oder Unfallchirurgie, um salopp gesagt ein bisschen mit Messer und Gabel essen zu lernen. Das heißt, man geht mal auf die Intensivstation für ein halbes Jahr und behandelt wirklich Intensivpatienten. Man ist in der Notaufnahme mal für eine gewisse Zeit. Und das habe ich dann eben partiell in Bochum und partiell in Berlin gemacht und bin dann aber auch in Berlin in die plastische Chirurgie eingestiegen.
Gab es denn da diesen einen Schlüsselmoment, als du dann für dich entschieden hast, Mensch, plastische und ästhetische Chirurgie, das ist genau das, wo ich mich in Zukunft sehe?
Ja, den gab es. Also ich muss sagen, ich bin nicht plastischer Chirurg geworden, um ästhetischer Chirurg zu sein. Das ist ja ein Facharzt für plastische und ästhetische Chirurgie, aber er hat 4 Säulen. Vielleicht gehen wir da gleich drauf ein.
Ja, sehr gerne.
Bei mir war es so, dass ich ja initial die Herzchirurgie favorisiert hatte. Ich habe also immer schon eine Faszination gehabt für so diese eher kleine filigrane Chirurgie. Mhm. Und ich fand es immer spannend, so Gefäße nähen zu können, dass man also Blutgefäße irgendwie zusammennäht. Und dann habe ich das erste Praktikum in der Herzchirurgie gemacht. Das war dann ziemlich ernüchternd, weil ich gemerkt habe, dass das teilweise ganz schön hart hierarchisch war und auch kein besonders netter Umgangston. Und ich habe gemerkt, dass die Herzchirurgie immer mehr in den Hintergrund tritt, dass also immer mehr interventionell gemacht werden kann am Herzen von Kardiologen und die Herzchirurgen wirklich nur noch ganz große OPs machen, so Herztransplantationen und Klappen.
Ja.
Und es dauert jahrelang, bis man operieren darf und dann ist man irgendwann soweit und kommt nicht mehr aus dem OP raus. Mhm. Man kann sich nie niederlassen und für mich hat es irgendwie so ein bisschen dann die Faszination auch verloren. Dann war ich ein bisschen kurzzeitig mal desillusioniert, weil ich nicht wusste, was ich eigentlich machen möchte und habe eher so das Ausschlussprinzip gemacht.
Das ist schon mal gut, wenn man viel ausschließen kann.
Ja, ja, genau. Habe dann so wie jeder männliche Medizinstudent natürlich mal an die Unfallchirurgie und Orthopädie gedacht, weil ich dachte, das ist eigentlich auch cool, so im Schockraum zu stehen und so eine Sachen zu machen. Und bin dann als Formulant, also Formulatur in der Medizin ist wie ein Praktikum, bin dann in den Libanon gegangen. Das war so Mitte der 2000er Jahre, weil ich es spannend fand, in ein Land zu gehen, wo ich sonst nicht hinreisen würde.
Ja.
Und war da an so einer amerikanischen Universität in Beirut und bin dann da platziert worden in der plastischen Chirurgie. Ich hatte mich ja nicht darauf beworben. Ich kam da hin und die meinten, ja, du bist in der plastischen Chirurgie eingeteilt. Und da habe ich zum ersten Mal eigentlich einen Blick auf dieses Fach gehabt. Und auch ich wusste vorher nicht wirklich, was sich dahinter verbirgt. Ich hatte das auch eher mit Brustvergrößerungen und Bauchdeckenstraffungen assoziiert, aber es war tatsächlich da super vielfältig und natürlich auch ein kontroverses Land. Auf der einen Seite viel Armut, viel Leid in den Flüchtlingscamps, die es ja damals auch schon gab.
Ja.
Und auf der anderen Seite ist es aber auch ein Land mit den meisten ästhetischen Eingriffen per capita, also pro Kopf nach Brasilien im Libanon. Und dementsprechend haben die auf der einen Seite rekonstruktive Chirurgie gemacht, auf der anderen Seite aber auch ganz viele ästhetisch-plastische Eingriffe, auch bei europäischen Patientinnen und Patienten. Und irgendwie fand ich diesen Widerspruch spannend. Das hört sich komisch an, aber ich fand das eine faszinierende Dialektik, das irgendwie beides zu machen.
Mhm.
Und das war so ein bisschen mein Initialmomentum. Und dann habe ich das praktische Jahr, das ist das Ende vom Studium, da arbeitet man quasi schon als Arzt, beziehungsweise nicht als Arzt direkt, aber es ist so, man ist nur noch in der Klinik und wird sozusagen auf die ärztliche Tätigkeit praktisch vorbereitet. Und da hat man mehrere unterschiedliche Blöcke. Einer ist innere Medizin, der andere ist Allgemeinchirurgie und der dritte ist eben Wahlterzial. Das hatte ich in den USA gemacht und war dann eben in der plastischen Chirurgie an einer recht renommierten Universität. Und habe da sozusagen die Top-Notch-plastische Chirurgie der damaligen Zeit gesehen. Und was damals recht neu war, war die Mikrochirurgie zur Brustrekonstruktion. Also man muss sich das so vorstellen, Frauen haben Brustkrebs, dann muss teilweise die Brust auch ganz abgenommen werden. Und dann kann man eben aus einem Gewebestück vom Unterbauch oder vom Oberschenkel, also aus einem Stück Haut, Unterhaut, Fettgewebe und und Faszie komplett eine neue Brust bauen. Und das wird dann unter dem Mikroskop sozusagen chirurgisch an die Blutversorgung der Brust wieder angeschlossen. Und ich fand dieses Konzept irgendwie radikal und faszinierend zugleich, dass man also einen Gewebeblock hat, der salopp gesagt auf dem Tisch landet und am Ende wieder an die Durchblutung angeschlossen wird und das funktioniert. Das hat mich von Minute 1 an, als ich es gesehen habe, fasziniert. Und da war es wirklich dann um mich geschehen und das war so das, wo ich gesagt habe, das möchte ich mal machen.
Puh, also das ist ja schon eine andere Welt auch. Ja. Also wenn man sich über plastische Chirurgie einliest, liest man oft von formveränderten und wiederherstellenden Eingriffen des Körpers. Mhm. So klingt das, glaube ich. Mhm. Du hast es auch schon erwähnt, was man noch zu deiner Person sagen darf. Du bist sehr international unterwegs gewesen. Und du hast eben neben dem Deutschen auch das US-amerikanische Staatsexamen gemacht.
Genau, das kam so ein bisschen aus dieser Zeit in den USA. Ich hatte tatsächlich auch mal kurzfristig darüber nachgedacht, ob ich nicht auswandere und in den USA bleibe.
Ja.
Muss man sagen, ist nicht einfach. Die plastische Chirurgie ist in Amerika sicherlich auch kein Mangelfach. In Amerika korreliert sozusagen Einkommenswahrscheinlichkeit und Beliebtheit von Ausbildungsstellen 1:1. Mhm. Das heißt, da gibt es eigentlich auch genug Amerikaner, die das machen möchten. Und man macht dann so eine Anerkennungsprüfung, die USMLE. Das ist sind relativ schwierige Prüfungen, 3 Stück, dauern jeweils so 10 Stunden. Die habe ich mir tatsächlich angetan, das war auch echt anstrengend.
Ich hoffe nicht am Stück.
Nee, nicht am Stück, aber es war also doch schon am Stück, ja. Jeweils eine, aber nicht 30 Stunden, sondern 3x10. Und habe sozusagen da auch mit dem Gedanken geliebäugelt, mich für so eine Residency da zu bewerben. Mhm. Habe dann aber auch tatsächlich mir die Frage gestellt, will ich mein Leben lang in den USA leben? Und das ist dann schon eine Lebensentscheidung, weil der Facharzt in den USA ist auch unglaublich hart und anstrengend und der wird andersrum auch in Deutschland nicht direkt anerkannt. Das ist ein bisschen schizophren, aber die Amerikaner erkennen den deutschen Facharzt nicht an, die Deutschen den amerikanischen nicht. Und dementsprechend habe ich dann als damals noch junger Mensch, Mitte 20, irgendwie gemerkt, dass ich diese Entscheidung jetzt noch nicht treffen kann.
Also jung bist du jetzt immer noch, das darf ich dir sagen. Du hast wahrscheinlich sehr jung angefangen, aber du bist ja noch kein alter Arzt, sondern noch mitten in deinem Leben, noch am Anfang, würde ich fast sagen.
Das ist sehr charmant,
Oder schön gehalten oder
das
so.
Das ist alles Botox.
Ja, ja, da kommen wir auch noch dazu. Aber ich habe, also um vielleicht mal einzusteigen in das Thema, ich bin ja Laie, ja, ich lese mich natürlich immer ein, was meine Gäste angeht. Also wenn wir von der plastischen und der ästhetischen Chirurgie sprechen, du hast ja schon diese 4 großen Bereiche erwähnt, da gibt es ja die sogenannte rekonstruktive Chirurgie. Da geht es um die Wiederherstellung von Körperfunktionen, zum Beispiel nach Unfällen oder Tumorentfernungen. Dann gibt es, glaube ich, die ästhetische Chirurgie. Da geht es um verschönernde Eingriffe wie Brustvergrößerungen, Facelifts oder Fettabsaugungen. Mhm. Es gibt die sogenannte Handchirurgie, also die Behandlung von Erkrankungen oder Verletzungen der Hände, zum Beispiel Sehnenverletzungen oder Karpaltunnelsyndrom. Korrigiere mich bitte, wenn ich es falsch ausspreche.
Sehr gut ausgesprochen.
Dankeschön. Und es gibt die sogenannte Verbrennungschirurgie, also die Versorgung und Rekonstruktion nach Verbrennungsverletzungen.
Genau.
Das sind die 4 Bereiche.
Ja, ich kann ja mal ein bisschen einsteigen, warum es diese 4 Säulen gibt. Also die plastische Chirurgie ist eigentlich kein junges Fach mehr. Sie ist ein Fach, was ironischerweise immer große Innovationskraft hatte, in und nach Kriegen, was sehr tragisch ist. Aber insbesondere nach dem Ersten Weltkrieg, das waren so die großen, sag ich mal, Pionierstunden der plastisch-rekonstruktiven Chirurgie. Das ist ja ein unglaublich brutal geführter Krieg gewesen. Der erste richtig technologisierte Krieg, also wo viele Menschen überlebt haben, aber eben mit schlimmsten Verbrennungswunden, Schrapnellverletzungen und so weiter im Gesicht. Und da ist ein ganz interessanter Mann, Sir Harold Gillis, ein britischer Kriegschirurg, der damals ganz viel Gesichtsrekonstruktion wieder gemacht hat. Das ist wirklich spannend, wenn man sich für Medizingeschichte interessiert. Der hat nämlich mit sogenannten Rundstiellappen, also mit so Wanderlappen, da komme ich gleich drauf, Nasen und so weiter wieder rekonstruiert. Das Problem war aber, dass damals solche Operationen sehr, sehr vielschrittig waren und sehr lange Zeit gebraucht haben. Also man musste immer wieder zwischendrin die Patienten heilen lassen, dann weitermachen. Und er hat gemerkt, dass sie sozial total isoliert waren, diese Leute, weil sie natürlich wie Aussätzige behandelt wurden. Sie waren auf der einen Seite Kriegshelden, aber es ist eben ein Unterschied, ob jemand am Körper versehrt ist und das mit Kleidung verstecken kann oder beim Gesicht ihm die halbe Nase fehlt, die halbe Wange fehlt. Und dann hat er gemerkt, dass das eigentliche Problem neben dem Chirurgischen bei diesem Patienten der psychische Aspekt ist und der Zusammenhalt. Und hat dann in einem kleinen Dorf in England so ein Militärsanatorium aufgebaut, wo diese Männer eben untereinander miteinander leben konnten für diese Zeit. Da gab es einen Pub, da gab es einen Fußballverein und wo sie unter sich waren, also unter Menschen, die die stigmatisierende Gesichtsverletzung erlitten hatten.
Ja.
Und der Gilles, der wird auch geehrt bei uns. Es gibt eine Gilles-Medaille, es gibt ein Häkchen im OP, das ist der Gilles-Haken. Der war einer der Pioniere der plastisch-ästhetischen Gesichtschirurgie. Gibt es noch ein paar andere. Ich will jetzt auch nicht keine medizinhistorische Vorlesung machen. Aber die plastische Chirurgie ist so ein bisschen historisch entstanden aus dem Feld, wo eigentlich die, sage ich mal, die Unfallchirurgie, die Viszeralchirurgie, also die Bauchchirurgie fertig ist und sagt, jetzt wissen wir eigentlich auch nicht mehr so genau, wie wir so ein Loch wieder zubekommen. Ne? Und es geht im Prinzip darum, das eine Feld bei der rekonstruktiven Chirurgie ist große Weichteilverletzungen. Also der Unfallchirurg kann einen Knochen wiederherstellen, der kann dann eine Platte drauf machen. Aber er muss eben dann gucken, wie kriegt man gerade bei großen Defektverletzungen diese Wunde verschlossen. Wie kann man da also Weichgewebe wieder raufmachen?
Ja.
Und das macht man klassischerweise durch sogenannte Lappenplastiken.
Das ist dieser Wanderlappen, von dem du gesprochen hast.
Das macht man heute noch sehr selten. Wir sind natürlich heute ein bisschen weiter. Heute macht man das eben mit sogenannten mikrochirurgischen Gewebetransfer. Mhm. Das heißt, wir kennen die Durchblutung der Haut und des unterliegenden Gewebes und man kann die Haut einteilen in sogenannte Angiosomen oder Perforasomen, also Bereiche, wo wir definiert wissen, wo ist die Blutversorgung und wo geht sie hin. Und dann kann man eben an bestimmten Stellen des Körpers einen Gewebeblock heben mit Durchblutung und den unter dem Mikroskop an ein anderes Gefäß wieder anschließen. Unglaublich elegant. Und das hat auch ganz viele Amputationen unnötig gemacht. Früher mussten eben bei großen Weichgewebsverletzungen mit freiliegendem Knochen, also bei Überfahrungsunfällen und so weiter, ganz oft einfach amputiert werden, weil es keine Rekonstruktionsmöglichkeit mehr gab. Das ist heute total in den Hintergrund geraten. Man kann heute ganz, ganz viel durch plastische Chirurgie an Extremitätenerhalt, an Rekonstruktion der Brustwand und so weiter erfolgen. Und das heißt, die plastischen Chirurgen in Krankenhäusern sind auf der einen Seite so klassischerweise chirurgische Problemlöser, würde ich sagen. Also als ich leitender Oberarzt war, hier in einem maximal versorgenden Krankenhaus im Buch, wir haben mit allen zusammengearbeitet, mit den Neurochirurgen, mit den HNO-Ärzten, mit den Gynäkologinnen und Gynäkologen, mit den Dermatologen, mit den Viszeralchirurgen, mit den Unfallchirurgen. Das ist das Spannende an der plastischen Chirurgie im rekonstruktiven Bereich. Man operiert nicht ein Organsystem, sondern man operiert von Hacke bis Nacke. Und man hat eine unglaublich breite Variationsbreite der Möglichkeiten. Also es ist nicht so standardisiert. Man kann ein bisschen improvisieren und auch überlegen, was ist für den Patienten das Beste, sage ich mal, auch im Hinblick auf seine Vorerkrankung, auf sein Lebensalter, auf die Lebenswelt, wie lange kann der sich schonen. Also das ist so der eine Teilaspekt. Das andere ist die Handchirurgie. Die ist so ein bisschen in die plastische Chirurgie deswegen hineingewandert, weil die Hand sehr diffizil ist und sehr unterschiedliche Strukturen hat. Sie hat Nerven, sie hat Sehnen, sie hat Blutgefäße, sie hat Knochen und das ist eben alles sehr feingliedrig und man macht sehr viel Mikrochirurgie. Aber auch da operiert man also mit einer Lupenbrille und zum Beispiel, wenn man jetzt klassischerweise eine Schnittverletzung am Finger hat, da hat man seitlich zwei so eine Gefäßnervenbündel, also wo der Finger durchblutet wird und wo der Finger auch innerviert wird, dass man noch Gefühl hat und das ist sehr oberflächlich, das heißt, es kann bei einer kleinen Schnittverletzung nach dem Kochen kann man sich sowas durchtrennen. Da kommt dann ein Handchirurg ins Spiel, der sowas auch unter dem Mikroskop wieder 1:1 rekonstruieren kann. Oder noch viel verrückter, Amputationsverletzungen. Als ich in Köln war, war ich an der Uniklinik auch ein großes Replantationszentrum. Das heißt, zu uns kamen Menschen aus ganz Nordrhein-Westfalen mit einem Hubschrauber, wo zum Beispiel eine Hand abgetrennt war oder ein Finger abgetrennt war. Wo man eben, wenn man das schnell genug macht, so einen Finger auch wieder replantieren kann. Heißt, man näht wirklich Stück für Stück Arterien an Arterie, Vene an Vene, Nerv an Nerv, verbindet den Knochen wieder und kann dann so auch eben Extremitäten erhalten.
Da muss ich kurz reingehen, weil das interessiert mich natürlich alles. Also ich habe schon wieder 15 neue Fragen, aber eine vielleicht, man sieht das ja auch oft in Filmen, da wird irgendwie ein Krimi-Filme, ja, irgendwie ein Finger abgetrennt. Klingt jetzt lustig, ist es natürlich nicht, aber du weißt, was ich meine. Es gibt ja manchmal diese billigen Streifen, da landet dann irgendwann mal ein Finger auf den Tisch.
Ja.
So, der muss möglichst schnell wieder angenäht werden, aber am besten dann wahrscheinlich in Eis und sofort irgendwie zum Krankenhaus, oder?
Genau, es gibt also auf den Rettungsmitteln, also an jedem Rettungswagen gibt es ein sogenanntes Replantationskit. Also bitte nicht den Finger direkt kalt auf Eis legen, solltet ihr jemals euch sowas sozusagen über den Weg laufen. Ich hoffe für euch nicht, aber wenn ihr an sowas habt, denkt an diesen Podcast, das Replantat, so wie man das nennt, also die abgetrennte Gliedmaße, möglichst schnell steril einpacken in einen Beutel. Wenn man es nicht steril hat, ist das auch nicht so schlimm, aber in eine Plastiktüte und dann eine zweite Plastiktüte nehmen und da kaltes Wasser reinmachen, sodass also diese Extremität vielleicht so 4 bis 5 Grad hat, auf keinen Fall aber direkten Eiskontakt. Und ansonsten aber würde ich immer empfehlen, den Rettungsdienst zu rufen und in jedem deutschen Rettungswagen gibt es so ein Replantationskit, wo also das Amputat oder Replantat eingepackt wird und dann weiß auch der Rettungsdienst, dass man man eben möglichst schnell in eine Klinik muss, wo es einen Replantationsdienst gibt. Und dann hat man sehr, sehr gute Chancen, wenn das glatt abgetrennt ist, wenn nicht gerade eine Explosionsverletzung war, dass man so eine Gliedmaße auch wieder replantieren kann.
Ja, das liest man ja auch oft in den Nachrichten, vor allem wenn es um den Jahreswechsel geht, Silvester, Unfallkrankenhaus Berlin. Jawohl. Da ist sehr, sehr viel los, Silvester, Neujahr. Also manche Menschen lernen auch nicht dazu.
Das ist leider ja. So. Also ich muss offen zugeben, ich bin seit Jahren ein entschiedener Gegner von Feuerwerk. Ja. Nicht nur aus Umweltgründen und aus Klimagründen und aus monetären Gründen, sondern weil ich einfach wirklich schlimme Handverletzungen gesehen und versorgt habe. Und es ist eben immer in der Kombination Alkohol und Leichtsinn. Und junge Menschen, die einfach die alles vor sich haben, die wirklich sich die schlimmsten Verletzungen zuziehen aufgrund von diesem wirklich sinnlosen Heimfeuerwerk. Ja. Da kann ich nur appellieren, spart euch das Geld, lasst das, macht irgendwas Sinnvolles damit. Geht schön essen, spendet es, macht irgendwas Nettes, aber lasst das Feuerwerk einfach weg.
Das ist schon fast ein sehr schönes Schlusswort, aber wir sind noch mittendrin. Ja. Absolut, kann ich nur unterstützen. Aber lieber Julian, was sollte ich denn jetzt neben den fachlichen Kenntnissen noch mitbringen, um deinen Job zu bestehen? Ich nehme an, körperliche, mentale Belastung ist durchaus vorhanden.
Also ich glaube, generell ist es so, wenn man sich für eine chirurgische Karriere entscheidet, egal was man für Chirurgie macht, es ist ein Handwerk, das muss man einfach wissen. Und jeder Handwerker weiß, dass man gut in seinem Handwerk wird, wenn man es viel macht. Das ist so ein bisschen auch der Generationenkonflikt, den die Chirurgie hat. So Gen Z, die jetzt in die Assistenzarztzeit kommen, da sind natürlich viele dabei, die sagen, so wie wir wollen wir nicht mehr arbeiten. Ich kann das ein Stück weit nachvollziehen. Ich komme aus einer Zeit, wo das Arbeitszeitgesetz so noch nicht umgesetzt wurde. Mhm. Also ich sage jetzt nicht an welchen Kliniken, aber ich hatte Chefs, wo klar war, als die Arbeitszeiterfassung kam, wir kommen trotzdem morgens um 6:30 und dann stempeln wir uns um 8 ein, arbeiten um 16 Uhr, stempeln wir uns aus und dann arbeiten wir weiter. Das war so ein bisschen so ein, sage ich mal, Verhaltenskodex und ich würde jetzt im Nachhinein auch sagen, sicherlich war das auch nicht in Ordnung und vieles davon war irgendwie auch missbräuchlich. Aber es ist trotzdem so, als junger angehender Chirurg, Chirurgin lernt man das Operieren vor allem im Dienst. Ja, da ist man alleine und da hat man einen Oberarzt, den man zurufen kann. Aber das ist da, wo man eigentlich so die Feuertaufe durchläuft und wo man ins kalte Wasser springt. Und ich glaube, dass es schwierig ist, ein guter Chirurg halbtags zu werden. Jetzt werden Kritiker sagen, man kann die Prozesse so strukturieren, dass es wirklich sozusagen, dass man halt nur operiert und nichts mit dem Patienten zu tun hat. Dann wird man kein guter Arzt. Das Problem ist ja bei der Chirurgie, dass man ein Handwerker auf der einen Seite ist und dieses Handwerk lernt man auch erst so richtig, wenn man anfängt zu arbeiten. Deswegen macht man 6 Jahre eine Assistenzarztzeit in der Chirurgie. Auf der anderen Seite hat man aber auch lebende Materie und muss natürlich die Medizin auch können. Das heißt, man muss kranke Menschen behandeln können, man muss Komplikationen erkennen können, man muss wissen, wann man sich Hilfe holt, man muss sehr viele unterschiedliche Prozesse managen. Und deswegen ist die Entscheidung, Chirurg oder Chirurgin zu werden, eine Entscheidung dahingehend, dass man relativ viel arbeiten wird und deutlich weniger Freizeit hat als in anderen Berufen. Das ist so. Und ich glaube, die Menschen, die versuchen, beides zu haben, die werden irgendwo scheitern. Die werden entweder niemals sozusagen in der chirurgischen Welt langfristig bestehen oder sie werden irgendwann anerkennen müssen, dass man sein Privatleben so ein wenig danach richten muss. Ne? Das hat mich auch oft genervt, gerade als junger Mensch. Sozusagen die Party war gut, alles war cool. Irgendwo stand eine gut aussehende Frau, die man noch nicht angesprochen hatte. Und man merkt auf einmal, shit, ich muss los. Ich habe morgen 24-Stunden-Dienst. Ja? Ja. Und das ist so. Das Opfer, was man zeitlich bringt, ist sicherlich sehr hoch. Haben viele andere Berufe auch. Ein Pilot muss morgens auch fit sein. Mhm. Jemand, der sozusagen bei VW am Band montiert, der muss auch fit sein. Also das ist jetzt nichts isolatorisch, was nur für Chirurgen ist. Das Problem ist aber doch die lange Arbeitszeit und der lange Ausbildungsweg. Man darf nicht vergessen, bis man so wie ich eine Praxisklinik führt und jeden Tag operiert, das sind 15 Jahre Ausbildung. Natürlich in diesen 15 Jahren verdient man auch schon Geld, aber es sind lange Tage. Es ist sehr hierarchisch im Krankenhaus. Es dauert sehr lange, bis man überhaupt selber drankommt mit dem Operieren. Also man assistiert erstmal jahrelang anderen Leuten und schaut zu. Und man muss also auf jeden Fall Ausdauer haben. Man muss sein Ziel vor Augen haben und da dranbleiben und darf sich nicht frustrieren lassen. Und die chirurgische Karriere ist ein Marathon und zwar ein Marathon über Berge. Da geht es bergauf und bergab. Und das hört sich jetzt so leicht an. Ich habe durchaus Phasen gehabt, wo ich alles hinwerfen wollte, wo ich auch ziemlich am Boden lag und gedacht habe, das tue ich mir nicht mehr an. Ich bereue es nicht. Es ist natürlich auch so, jeder Mensch neigt dazu, sein eigenes Leben dann auch zu glorifizieren. Es wäre auch blöd, wenn ich es bereuen würde. Was soll ich jetzt machen? Ne?
Du machst, machst du schon sehr gut, glaube ich.
Genau, aber ja? Du weißt, wie das ist. Also
ja, natürlich.
Führt man auch seinen eigenen Lebensweg ad absurdum, wenn man sich ständig die Frage stellen würde, was hätte man anders machen können. Mir macht mein Job Spaß. Ich bin unglaublich happy darüber. Aber ich sage auch jungen Leuten, und wir haben ja oft auch Studierende und Praktikanten, man muss sich auch als junger Mensch gut überlegen, ob man diese Karriere gehen will. Ich habe jetzt eine ganz tolle Auszubildende, die macht diese Ausbildungsüberbrückung, wartet auf einen Studienplatz, 19 Jahre alt, ganz motiviert. Und mit der habe ich neulich länger mal darüber geredet und habe ihr gesagt, ich verstehe, dass der Beruf fasziniert. Das ist unglaublich cool und mir macht das auch heute noch Freude. Aber alles im Leben wird irgendwann Normalität. Und man muss sich schon fragen, gerade als Frau, wenn man auch Familie will, es ist ein ganz schöner Spagat, sozusagen eine chirurgische Karriere, wenn man sie richtig machen will, mit Privatfamilienleben und Familienplanung unter einen Hut zu bekommen.
Also das glaube ich sofort, denn anders als bei vielen anderen medizinischen Fachgebieten ist die plastische Chirurgie ja auch stark auf Präzision angewiesen. Ja? Also du hast schon die Selbstdisziplin angesprochen, aber da geht es ja um jeden Schnitt, der zählt und es gibt wenig Raum für Fehler. Man sieht sofort, wenn etwas nicht gut läuft.
Das stimmt. Ich würde natürlich jetzt eine Lanze auch für alle anderen chirurgischen Fächer brechen. Ja. Also die Schnitte müssen natürlich auch bei Gefäßchirurgen und bei Neurochirurgen und Herzchirurgen mindestens genauso sitzen. Aber was uns unterscheidet, ist, wir machen eine Chirurgie, wo man das Ergebnis sofort sieht. Mhm. Und wo die Menschen, zumindest jetzt in der ästhetischen Chirurgie, jetzt schlagen wir mal den Bogen, wir haben ja gerade viel über Rekonstruktion gesprochen, in der ästhetischen Chirurgie geben Menschen sehr viel Geld dafür aus und vertrauen mir sozusagen ihre Identität an und auch ihr Leben an. Die liegen in Narkose, das heißt, da kümmert sich zwar der Narkosearzt drum, aber die lassen sich in Narkose legen, geben ihre komplette Autonomie ab mit dem Wunsch, dass ich chirurgisch etwas verändern an ihnen.
Da sprechen wir auch gleich noch. Ich will dich nicht unterbrechen. Ich nur die Zwischenfrage einschieben, wie denn so der typische Gegenüber überhaupt aussieht, der zu dir kommt. Also wer kommt zu euch in die Praxis?
Das ist total spannend. Das ist, es gibt keinen Archetypen eines Patienten bei uns. Wir haben ein unglaublich vielfältiges Patientenklientel von 18 bis 82. Also das kann Menschen sein, wir operieren eigentlich keine Minderjährigen. Es gibt aber zwei Ausnahmen. Das eine sind abstehende Ohren, also eine Apostatis Otis, so wie man das nennt. Das zahlt mitunter auch die Krankenkasse. Das operiert man häufig auch schon sehr früh. Einfach nur, weil man weiß, dass Kinder, die wirklich Jumbo-Ohren haben, ja. Dumbo-Ohren oder wie man auch immer die nennen möchte, dass die natürlich Hänseleien ausgesetzt sind. Und da ist es oft so, dass man das eben sozusagen mit Eintritt ins Schulalter operiert. Das ist eine einfache Operation, so eine Ohranlegeplastik. Und manchmal machen wir tatsächlich auch Nasenchirurgie bei wirklich funktionell eingeschränkten Nasen, auch bei jüngeren Menschen oder auch bei extremen Brustfehlbildungen. Also bei jungen Frauen in der Pubertät, wo man schon sieht, dass eine Brust wirklich gar nicht mitwächst oder es eine Fehlbildung gibt. Da kann es auch mal sein, dass wir in Ausnahmefällen jüngere Patienten operieren. Natürlich nur mit Einverständnis der Erziehungsberechtigten und auch mit teilweise Gutachten vom Kinderarzt. Aber ansonsten operieren wir Menschen ab 18 und bis 80. Und wir operieren Männer, wir operieren Frauen, wir operieren Transmenschen, wir operieren Menschen mit ganz, ganz unterschiedlichen Hintergründen. Wir operieren die Leute, die in ihrer Penthouse-Wohnung in Berlin wohnen und denen jede Woche was Neues einfällt. Wir haben aber auch die Hausfrau aus dem Brandenburgischen, die jahrelang auf ihre Operation spart. Mhm. Und das ist mir auch wichtig. Ich will kein exklusiver Chirurg sein. Mir macht das unglaublich Spaß. Und das ist eines der Privilegien, ohne pathetisch klingen zu wollen. Ich habe mit ganz, ganz vielen unterschiedlichen Menschen Kontakt. So wie wahrscheinlich viele Friseure auch. Also das ist ja ein bisschen vergleichbar, so blöd das klingt, aber wir sind ein sehr kommunikatives Fach. Bei uns muss man Vertrauen haben. Ich muss verstehen, was Patientinnen und Patienten wollen. Das kann man mit Vorher-Nachher-Fotos machen, aber ich muss auch ein bisschen so das Wesen von denen ergründen und muss mir vorstellen können, was wollen die. Denn zum Beispiel, wenn jemand kommt und sagt, ich will eine natürliche Brustvergrößerung, das ist etwas komplett Dehnbares. Also natürlich heißt für dich vielleicht was ganz anderes als für mich. Und deswegen ist es wichtig, dass man vor so einer Operation wirklich sich viel Zeit und in den Dialog geht und sich auch wirklich kennenlernt auf einer Ebene, wo ich dann auch einschätzen kann, ist das eine Patientin, die ich wirklich operieren möchte? Ist das jemand, der mit so einer Operation auch umgehen kann? Und so kriegt man glückliche Patientinnen und Patienten.
Also Einfühlungsvermögen, was man auf jeden Fall mitbringen sollte. Mhm. Aber zusammengefasst, Dein Patientenkreis reicht im Prinzip von Menschen mit angeborenen Fehlbildungen, Verletzungen bis hin zu Personen, die aus ästhetischen Gründen einen Eingriff wünschen.
Inzwischen würde ich sagen, bin ich schon fast zu 90% plastisch-chirurgisch im ästhetischen Bereich tätig. Das hat sich so ein bisschen so entwickelt, wenn man irgendwann den Sprung geht, ganz aus der Klinik raus. Ich war ja bis vor 2 Jahren noch an der Charité auch Oberarzt und habe versucht, beide Welten zu bedienen. Habe immer noch ganz viel Brustrekonstruktion aus Eigengewebe gemacht und habe nebenbei die Praxis aufgebaut. Das meine ich mit der Work-Life-Balance, was ich ja vorhin gesagt habe. Also ich bin selber Vater geworden vor kurzer Zeit und irgendwann muss man lernen, im Leben Türen zuzumachen. Das hört sich doof an, aber als junger Mensch, gerade wenn man Leidenschaft für seinen Beruf hat, dann macht man unglaublich viele Türen auf. Und das ist auch wichtig, das ist spannend. Also zum Beispiel die Notfallmedizin war bei mir, hätte ich nicht machen müssen, war bei mir einfach auch immer eine Faszination und so eine Sehnsucht, dass ich sage, ich will das auch können. Ich will auch Notarzt fahren können. Und das gehört irgendwie für mich zu diesem Arztsein dazu, auch in Notsituationen helfen zu können. Und auch die Notfallmedizin, darum geht es heute nicht, ist ein unglaublich spannender Bereich in der Medizin, wo man sehr, sehr viele Eindrücke erlebt und auch ganz viel einfach kommunikativ agieren kann und muss. Und irgendwann muss man sich entscheiden, wo man hin will. Das muss man in vielen anderen Berufen auch. Aber ich habe dann irgendwann gemerkt, dass ich auch Familienvater sein möchte und eben nicht nur Chirurg. Und das ist dann irgendwann so, dass man auch mit seinen zeitlichen Ressourcen ein wenig haushalten muss. Das heißt, ich bin jetzt schon zu fast 90% ästhetisch, plastisch, chirurgisch tätig. Ich mache ein bisschen Handchirurgie manchmal noch. Du hast es angesprochen, die Karpaltunnelsyndrome. Oder so springende Finger. Ich mache eigentlich momentan keine Akutmedizin mehr. Das ist auch manchmal etwas, was ich bedauere. Das fehlt mir ein bisschen. Sag niemals nie, vielleicht kommt das irgendwann wieder. Momentan bin ich in meiner Klinik, die ist ja hier in Berlin-Mitte, also hier um die Ecke vom Studio, bin hier auch gerade hergeradelt, haben wir eine Praxisklinik gemeinsam mit einem Kollegen und machen größtenteils körperformliche Chirurgie und Brustchirurgie.
Also ich habe dich erkannt, du siehst so aus wie auf den Bildern deiner Webseite, muss ich dazu sagen, das ist schon mal ein gutes Zeichen.
Dankeschön.
Also nicht dein bester Patient, das hast du nicht nötig, aber man liest ja in den Medien oft von Schönheitschirurgen. Ich habe mich jetzt informiert und eingelesen, dass ja der Facharzt für plastische und ästhetische Chirurgie anders als der Begriff Schönheitschirurg oder Arzt für ästhetische Medizin geschützt ist. Also diese Begrifflichkeit Schönheitschirurg, wie kam das denn? Das hat sich ja so ein bisschen eingeprägt.
Genau, man könnte es auch andersrum formulieren. Man könnte sagen, dass alles andere nicht geschützt ist und das ist genau das Problem. Also der Facharzt heißt Facharzt für plastische und ästhetische Chirurgie und es ist der einzige Facharzt, in dem Ästhetik im Facharzttitel vorkommt. Das hat was mit Qualitätsmanagement zu tun. Und es ist natürlich eine Branche, die unglaublich floriert. Das sehen wir alle. Die Zahl der Patientinnen und Patienten nimmt zu. Die plastische Chirurgie und vor allem die minimale invasive ästhetische Medizin ist in der Mitte der Gesellschaft angekommen. Also was noch vor 15 Jahren, als ich angefangen habe, ein Nischenprodukt war, Botulinumtoxin, also Botox und Filler, ist heute Mainstream. Wir sehen das überall. Und natürlich ist es so, dass jede Branche, die boomt, auch sozusagen ein Wachstum an Behandlern und Anbietern hat. Und das ist jetzt auch nicht grundsätzlich verkehrt. Also ich glaube, Botulinumtoxin und Filler, da muss man jetzt nicht unbedingt Facharzt für plastische Chirurgie sein, um das zu machen. Man sollte aber Arzt sein. Das ist ein zweites Problem. Es gibt in Deutschland dieses Heilpraktikergesetz, können wir auch darüber sprechen, auch nicht ganz unproblematisch, wo also Leute, die eben keine Ärzte sind, auch solche Unterspritzungsbehandlungen vornehmen. Und man darf nicht vergessen, auch kleine Unterspritzungsbehandlungen können unglaubliche Komplikationen haben. Aber der Facharzt für plastische und ästhetische Chirurgie ist der einzige Facharzt, der sicherstellt, dass man das, was man anbietet, auch wirklich in einem strukturierten Ausbildungskurriculum gelernt hat, dass man einen OP-Katalog vorlegen musste und dass man eben auch eine Facharztprüfung ablegen musste darüber. Und das Operieren ist das eine, das ist schon schwierig genug, aber das, was eigentlich wichtig ist, ist das Komplikationsmanagement. Jeder, der operiert, und das ist in dem Bereich der wunscherfüllenden Medizin, wo wir hier sind, unglaublich elementar und wichtig. Die höchste Maxime muss hier die Sicherheit sein.
Also wunscherfüllende Medizin heißt Brustvergrößerung, Lidstraffung, Fettabsaugung, Bauchdeckenstraffung, genau. Facelift.
Genau, also wunscherfüllende Medizin ist für mich subsumiert alles, was jetzt sozusagen Chirurgie ist, die man nicht unbedingt machen muss, weil eben kein Blinddarmdurchbruch vorliegt, kein Knochenbruch oder keine Sehstörung, sondern wir machen das, um Körperstrukturen zu verändern und um sie ästhetischer zu machen. Das ist da muss die Indikation dafür noch enger gestellt werden. Man muss noch strenger sein, weil Die Leute haben Ausfallzeit, die Leute zahlen dafür viel Geld, nehmen Schmerzen in Kauf, nehmen eine Operation in Kauf und haben oft auch Narben und es muss einfach gut werden. Also da ist einfach ein noch höherer Anspruch an die Behandlungsqualität. Und jetzt kommt der Bogen zu den selbsterklärten Schönheitschirurgen. Also es ist wie bei Unternehmensberatern. Das ist auch kein geschützter Begriff, das kann sich jeder nennen. Und deswegen Augen auf beim Eierkauf vor falschen Labels, ein Schönheitschirurg, ein Arzt für ästhetische Medizin, das sagt per se erstmal gar nichts. Also das kann sich jeder Arzt nennen. Jeder, der irgendwo Medizin studiert hat, ein Studium beendet hat, ein Arzt ist, kann sich Arzt für ästhetische Medizin nennen, kann sich Schönheitschirurg nennen. Das ist leider das Problematische, denn es gibt überall schwarze Schafe. Ich sage nicht, dass es nicht auch welche gibt, die das gut können, aber es gibt ganz viele schwarze Schafe, die an Wochenendkursen anfangen und dann einfach mal anfangen zu operieren. Und ungefähr 30% meiner Arbeit ist Revisionschirurgie von komplikativen Eingriffen, also Eingriffe, die schon mal gemacht wurden und wo die Patienten einfach schlechte Ergebnisse haben, wo die teilweise auch wirklich Probleme haben, wo wir dann versuchen, das wieder zu richten. Und das ist ja immer dieses alte Phänomen, wer billig kauft, kauft häufig doppelt. Das ist aber oftmals so, dass diese selbsterklärten ästhetischen Mediziner oder Schönheitschirurgen überhaupt nicht billiger sind. Also es ist ein bisschen Etikettenschwindel, das kann man ganz klar sagen. Wenn man sich für so einen Eingriff interessiert, sollte man immer auf der Fachgesellschaft, auf der Seite der Deutschen Fachgesellschaft, also der DGPREC, der Deutschen Gesellschaft der ästhetischen, plastischen und regenerativen Chirurgen, schauen, ob man seinen Arzt da findet. Dann kann man sicher gehen, dass der Arzt, die Ärztin, Facharzt, Ärztin für plastische und ästhetische Chirurgie ist. Das ist zumindest schon mal ein Qualitätsindikator dafür, dass er oder sie ihr Handwerk gelernt hat. Und es hat auch eine ganz, ganz eindeutige rechtliche Implikation. Es geht bei all dem, was wir machen, nämlich auch um Haftpflicht. Also ich habe eine unglaublich teure Berufshaftpflichtversicherung. Die brauche ich auch, denn auch ich kann Komplikationen haben. Und häufig sind diese Kolleginnen und Kollegen überhaupt nicht haftpflichtversichert. Das muss man sich klar machen. Das heißt, wenn da ein Schadensfall eintritt, dann kann es ganz oft sein, dass man ein Problem bekommt, wenn man dann nämlich vom Gericht landet, dass man da gar nicht unbedingt einen Titel erwirkt und irgendwie Schmerzensgeld bekommen kann. Also es ist ein bisschen eine Gesetzeslücke unserer Meinung nach und es ist schlecht reglementiert, dass eben so viele Menschen bei diesem Markt mitmischen können. Und da muss man appellieren an die Patientinnen und Patienten, die sich für sowas interessieren, wirklich Augen auf. Schaut euch an, bei Webseiten, zum Beispiel im Impressum, ist das wirklich ein Arzt? Sind das wirklich Menschen, die das gelernt haben? Und es ist vor allem, wenn man sich operieren lässt, ein Facharzt für plastische und ästhetische Chirurgie.
Also ich kann nur bestätigen, der Mann, der mir gegenübersteht, der beherrscht sein Handwerk. Es ist jetzt keiner, der irgendwas behauptet und da steckt nichts dahinter. Zumal du ja auch eine Zusatzbezeichnung Notfallmedizin trägst und du hast, glaube ich, weit über 1000 erfolgreiche Einsätze als Notarzt auch hinter dir und bist auf alle medizinischen Eventualitäten auch vorbereitet, ne?
Das kommt wahrscheinlich noch dazu. Ja. Das ist jetzt aber, glaube ich, für die plastische Chirurgie nicht wesentlich. Da ist ja auch ein Narkosearzt dabei. Aber genau. Trotzdem, das ist sicherlich auch noch was, wo ich froh bin, dass ich das Know-how habe.
Ja, man liest ja oft in den Medien, da operiert einer und hat noch nie irgendwie Medizin studiert und das kommt dann nach 20 Jahren irgendwann mal heraus und wahrscheinlich ist er auch nicht versichert. Aber wenn du auf die Straße gehst, wie oft schaust du den Leuten auf der Straße ins Gesicht und sagst dir, oder auf den Körper und denkst dir, Mensch, da könnte ich helfen. Passiert das oft?
Das ist lustig, dass du das fragst. Also die Frage kriege ich tatsächlich manchmal. Es ist ja auch so klassischerweise, man geht auf eine Party und jeder hat dazu eine Meinung. Ich bin auch nicht jemand, der immer sofort sagt, was er macht, weil es manchmal auch anstrengend sein kann. Also wie oft hat man dann eine Diskussion über Sinnhaftigkeit, Ethik und so weiter? Und da muss man auch ein bisschen die Laune zu haben. Also ich bin tatsächlich niemand, der jetzt in der U-Bahn sein Gegenüber anguckt und sagt, da müssen wir mal die Oberlider straffen und die Nase ist auch schief.
Solltest du mal anfangen, ist bestimmt lustig.
Nee, also ich bin im Endeffekt schon jemand, der glaube ich, den Beruf auch ganz gut Beruf sein lassen kann und in seiner Freizeit auch abschalten kann. Und also wer zum Beispiel meine Freundin angucken würde, die ist eine hochattraktive Frau, aber da würde keiner sagen, dass da irgendwas operiert ist. Ich selber bin auch eher ein natürlicher Typ. Ich finde, also die ästhetische Chirurgie hat natürlich was auch mit Schönheitsidealen zu tun, die wandelbar sind, die sich ändern, die auch kulturelle Unterschiede haben. Ich war eine Zeit lang in Brasilien, das ist eine ganz andere Brustästhetik in Brasilien, in einem Land, wo ganz viel am Strand stattfindet, als in Deutschland. Ich habe auch hier viele Patientinnen aus Lateinamerika, die hier in Berlin leben, also Expats, die wollen auch andere Brustvergrößerungen als europäische Frauen.
Was heißt anders? Kleiner, größer?
In Brasilien ist Dekolleté alles. Also die Brasilianerin, die will einfach eine stehende Brust am Strand. Mhm. Und das ist egal, wie das nackt aussieht, oder nicht egal, aber die wollen Implantate mit einem extrem hohen Profil, also fast so Halbkugeln, wo das Dekolleté eigentlich immer gespannt ist. Die deutsche Frau ist da zumindest in der breiten Masse, es gibt Ausnahmen in der breiten Masse, etwas dezenter. Die will natürlich eine Brustvergrößerung, wo nicht jeder sofort sieht, dass sie beim plastischen Chirurgen war. Und ich glaube, so unterschiedlich wie Menschen sind, so unterschiedlich wie Brüste sind, so unterschiedlich wie Geschmäcker sind, die sind alle okay. Und man muss sozusagen deswegen auch viel kommunizieren, um herauszufinden, was ist wirklich der dezidierte Wunsch der Patientin. Und es gibt auch immer verrückte Dinge, wo man auch aufpassen muss. Man muss auch Fälle ablehnen. Das muss man lernen. Aber es gibt Fälle, wo man weiß, dass man Patientinnen und Patienten auch mit plastischer Chirurgie nicht glücklich machen kann.
Ja, es gibt überall seine Grenzen. Aber bevor wir dazu kommen, jetzt hast du über die Frauen gesprochen, über die Brüste. Aber es gibt ja sicherlich auch bei Männern so den einen Wunsch, um etwas an sich machen zu lassen. Was ist denn so der Top-Schönheitswunsch bei Männern?
Bei Männern, also Männer wandeln sich. Ich hätte gesagt, als ich angefangen habe, waren sicherlich die meisten männlichen Patienten schwule Männer. Also ohne jetzt Klischees sozusagen breitreten zu wollen. Aber ich glaube schon, dass meistens schwule Männer durchaus ein bisschen eitler waren früher und auch mehr auf sich geachtet haben, weil sie natürlich auch generell mit sich oft pfleglich umgegangen sind, viel Sport gemacht haben und so weiter. Also, und das ist heute ein bisschen gewandelt. Also ich würde sagen, wir haben heute sicherlich 30% unserer Patienten sind Männer. Und ich kann jetzt nicht sagen, wie viel davon auf Männer stehen oder das ist auch oder bi sind oder was auch immer, aber im Endeffekt ist es sicherlich auch bei dem heteronormativen Mann angekommen. Und auf Platz Nummer 1 bei Männern ist ganz klar die Fettabsaugung. Das ist so. Ja. Also auch so High-Definition-Liposuktionen, wo man durchaus ein bisschen so mit Relief saugen darf, dass es so ein bisschen aussieht wie ein Sixpack. Die Lidstraffung, klar. Mhm. Ich glaube auch so diese Seniorität hat sich verändert. Also ein Manager von heute, das ist nicht mehr der graumelierte Mann, der übernächtigt aussieht, sondern man möchte agil aussehen, man möchte beweglich aussehen, man möchte sportlich aussehen. Das heißt, das sind so bei Männern sicherlich die Top-Geschichten. Dann gibt es was viele Männer haben, nennt man Gynäkomastie, Männerbrüste, was Hormonelles. Also Männer, die dann auch wie eine Brustdrüse bekommen und eben keine engen T-Shirts mehr tragen. Sowas operieren wir recht viel. Das zahlt zum Teil auch die Krankenkasse. Und ansonsten gibt es aber auch bei Männern Nischenthemen. Also wir machen auch männliche Intimchirurgie, Penisverdickungen, Penisverlängerungen, auch sowas bieten wir an. Ist sicherlich auch ein kontroverser Bereich der Medizin, über den man diskutieren kann. Aber das ist bei Männern auch sehr vielschichtig, was wir an Themen besetzen und operieren.
Wie entscheidest du, ob ein Patient oder eine Patientin für eine Operation geeignet ist? Gibt es dann einen Katalog an Kriterien, den derjenige erfüllen muss? Oder anders formuliert, wie oft kommt es vor, dass du jemanden ablehnst?
Also es gibt ein psychiatrisches Krankheitsbild, das nennt sich körperdysmorphische Störung oder auf Englisch Body Dysmorphic Disorder. Und man sagt so, in der Normalbevölkerung ist die Prävalenz davon, also das Auftreten ungefähr 1-2%. Körperdysmorphische Störungen sind gekennzeichnet dadurch, dass also Menschen einen vermeintlichen Makel, kann ein kleiner Makel sein, irgendwo in ihrem Körper feststellen und das gesamte Leben dreht sich um diesen Makel. Also wir machen es plakativ, die Nase hat einen Höcker und deswegen finde ich keinen Mann. Und das ist etwas, wo man aufpassen muss, denn in einem Wartezimmer eines plastischen Chirurgen ist natürlich ein sogenannter Selection Bias. Das heißt, da kommen natürlich viele dieser Menschen hin. Das heißt, in meinem Wartezimmer ist sicherlich die Prozentzahl von körperdysmorphen Störungen ein wenig höher. Und das sind Patienten, man teilt das in Stufen ein. In Grad 1, das sind eben nachvollziehbare Makel, wo Patienten sehr differenziert darüber diskutieren können. Und die kann man auch operieren, denen hilft man sogar. Aber die schweren körperdysmorphen Störungen, die muss man ausfiltern. Das sind Menschen, denen kann man mit einer OP nicht helfen. Die brauchen psychiatrisch-psychotherapeutische Hilfe. Und da kann man reinfallen. Dann ist es wichtig, dass man immer so ein bisschen sich die richtige Balance herausarbeitet aus Aufwand, Nutzen und Risiko. Und ich glaube, das Risiko ist das Wichtigste. Also das hört sich immer so easy an. Wir machen mal eine Brustvergrößerung, wir machen das mal, wir straffen den Bauch. Alles, was wir machen, hat Risiken. Das sind teilweise Risiken, die einfach zu beherrschen sind. Aber nehmen wir das Thema Brustvergrößerung, Bruststraffung. Es kann eine Nachblutung geben. Ungefähr 1-2% der Patientinnen haben eine Nachblutung. Deswegen sind die eine Nacht in der Klinik. Da muss man eben nochmal eine OP und Blutstillung machen. Ist nicht weiter schlimm, ist aber eine zweite Narkose. Aber es gibt auch Themen, die ein bisschen weitreichender und schwieriger für Patientinnen sein können. Infektionen, Wundheilungsstörungen. Mhm. Das heißt, die Indikation muss in der ästhetischen Chirurgie stimmen. Man muss wirklich auch gucken, dass der zu erwartende Benefit für die Patientin die Risiken wirklich eindeutig überwiegt. Und es gibt Patientinnen, die kommen und die haben unrealistische Erwartungen. Das ist ganz, ganz wichtig. Deswegen arbeiten wir viel mit Vorher-Nachher-Bildern und auch mit Beispielpatientinnen. Und so, ich gebe einen Klassiker. Also eine Patientin kommt, die ist vielleicht, hat ein bisschen Gewichtsverlust gehabt, ist in ihren 40ern, hat zwei Kinder gestillt, hat eine hängende, erschlaffte Brust und kommt aber mit dem Bild von einem 22-jährigen Fitnessmodel und deren Brust oder von irgendeinem Reality-TV-Sternchen und sagt, die Brust finde ich schön. Da muss man einfach ganz schnell auch in den Dialog gehen und muss eben Grenzen aufzeigen können. Die plastische Chirurgie ist leider kein Photoshop, wo man irgendeine Brush nimmt und sagt, hier zeichne ich mal weich und da hebe ich ein bisschen an. Sondern es ist ein Handwerk und es basiert auf der Gewebequalität der Patienten. Und kann man eben oft, da muss man oft Patienten wirklich erziehen, salopp gesagt, dahingehend, dass sie realistische Erwartungen haben. Und wenn man merkt, das kriegt man nicht hin, dann muss man auch Fälle ablehnen. Also ich kann zwei Beispiele geben in den letzten Wochen. Zwei Patientinnen, wo wir uns gegen eine OP entschieden haben. Das ist teilweise gar nicht so einfach, weil die Patienten dann enttäuscht sind oder das Gefühl haben, man mag sie nicht. Aber ich habe eine Patientin gehabt, die hat eine Erschlaffung gehabt, hat Gewicht verloren, zwei Kinder. Und die hat gesagt, ich will eine Brustvergrößerung, aber ich will keine Straffung. Ich will keine Narben einer Straffung. Hm. Ich habe mir die angeguckt und habe gesagt, das wird nicht funktionieren. Und wir haben uns dreimal getroffen, die hat zwei OP-Termine ausgemacht, hat immer einen Abend vorher hat sie angefangen, hat gesagt, ich will die Straffung doch nicht. Wir machen nur die Brustvergrößerung. Da habe ich gesagt, das wird nicht funktionieren, das machen wir nicht. Und das war jetzt eine Patientin zum Beispiel, wo ich gemerkt habe, auch mit ganz viel Dialog und mehrfachen Treffen komme ich da nicht weiter. Die will das nicht akzeptieren. Diese Patientin werde ich nicht glücklich machen. Da verbrenne ich mir salopp gesagt die Finger. Und das sind dann OPs, wo ich auch sage, ich bin nicht der richtige Chirurg für sie. Das können wir nicht machen.
Aber das ist ja auch gut so, dass du das sagst. Ja, das zeigt ja auch, dass ihr ein seriöses Unternehmen seid und durchaus auch sehr bewusst auf die Gegenüber eingeht und schaut, wie könnt ihr denjenigen glücklich machen und wann ist auch die Grenze erreicht. Ja?
Das ist, ja, also klar, es ist so, das kann ich natürlich auch sagen, jetzt wo wir eine etablierte Praxis sind, das darf man nicht vergessen, wenn du so einen Laden aufmachst, dann hast du unglaublich hohe laufende Kosten. Ja. Es ist im Endeffekt, und da mache ich auch keinen Hehl draus, es ist ein Business. Und ich habe die rekonstruktive Medizin momentan verlassen. Das, was ich jetzt mache, ist eine Geschäftstätigkeit. Und natürlich musst du auch gucken, dass du deinen Laden voll bekommst, so wie jeder andere Unternehmer auch. Also, im Endeffekt habe ich gelernt, dass es Fälle gibt, man muss auch ein bisschen auf sein Bauchgefühl hören, wo es sich lohnt, die abzulehnen, weil es sonst, weil man sich sonst keinen Gefallen tut. Also für das eigene Nervenkostüm, auch für die eigene psychische Gesundheit. Es gibt einfach Menschen, denen kann man alles erklären und die werden das auch in der Sprechstundensituation akzeptieren, aber sie werden schlussendlich immer wieder mit den gleichen Themen kommen. Und ich sage immer zu den Patienten, sie versuchen, über etwas mit mir zu verhandeln, was ich nicht beeinflussen kann, wo wir nicht verhandeln können.
Ja, das sind wir wieder beim Thema Grenzen. Aber es gibt ja, du hast es ja schon selbst erwähnt, es kommt offenbar schon vor, dass auch jemand mit einem Bild zu dir in die Praxis kommt, vielleicht auch von einem Prominenten und sagt, ich will genauso aussehen.
Ja, also grundsätzlich ist auch nichts verkehrt daran, ein Bild mitzubringen, weil zum Beispiel zum Thema Größe, Proportionen und so weiter, Natürlichkeit, da ist es auch gut, wenn jemand ein Bild mitbringt und ich das sozusagen so ein bisschen illustrierend eben auch verwenden kann, um zu verstehen, was eine Patientin oder ein Patient möchte. Jetzt muss man natürlich immer sagen, Bilder sind heute auch nicht die ganze Wahrheit, das wissen wir. Also Bilder, die wir von Stars und Sternchen in der Öffentlichkeit sehen, sind immer nachbearbeitet, sind eigentlich nie Bilder, wie wir sie machen, wobei man heute mit seinem eigenen Handy auch schon unglaublich viel faken kann. Wir leben halt in einer Welt der Filter und der Fake Reality. Deswegen ist unser Spruch auch in der Praxis, the real thing is you, also das Echte bist du, weil das kann man nicht verändern. Nein. Aber es ist oft so, dass Patientinnen mir Bilder zeigen von Frauen mit Dekolletés, also in irgendeinem Bikini, und sagen, das finde ich eigentlich ganz hübsch. Dann sage ich immer, haben Sie ein Nacktbild? Weil es gibt wirklich, es gibt Brüste, auch von Promis, und ich sage jetzt keine Namen, aber wir sind in Berlin, wir haben natürlich auch Patientinnen, die in der Öffentlichkeit stehen. Und es gibt also mehr als ein Beispiel von Frauen, die wir recht regelmäßig in Unterwäsche, Fotos und Bikinis sehen, die aber ein furchtbares Ergebnis an der Brustvergrößerung haben. Aber man sieht es eben nicht, weil man nie Nacktbilder von ihnen sieht, was ja auch ganz gut ist. Deswegen ist es immer so ein bisschen Äpfel mit Birnen vergleichen, wenn eine Frau ein Beispiel von einem Bikini-Bild bringt. Denn jede Frau weiß, dass wenn man ein Bikini anzieht, man kann ihn unterschiedlich binden, man kann seine Muskeln unterschiedlich anspannen, man kann seine Arme verschränken oder nicht verschränken, man kann den Oberkörper nach hinten oder nach vorne lehnen. Das ist, dann sieht es immer sehr, sehr unterschiedlich aus. Und wir alle müssen, glaube ich, aufpassen, dass wir uns wieder daran gewöhnen, uns von Bildern auf Social Media zu lösen. Das ist leichter gesagt als getan. Aber ich bin für eine Kennzeichnungspflicht von bearbeiteten Bildern.
Die gibt es ja zwischendurch mittlerweile schon, also zumindest auf einigen Social Media Präsenzen.
Genau.
Ich glaube, bei Instagram, bei Facebook musst du das bereits angeben.
Also das ist sicherlich ein ganz wichtiger Vorstoß, weil wir erleben einen Technologiesprung, der unglaublich schnell geht mit sozialen Medien, mit TikTok, mit der Möglichkeit für alle Menschen, Bilder einfach nachzubearbeiten. Und das ist natürlich für junge Menschen unglaublich schwierig. Also du bist wahrscheinlich eine ähnliche Generation. Ich bin aufgewachsen und habe mich mit meinen Klassenkameraden verglichen, aber habe nicht mich global vergleichen müssen, weil es eben keine sozialen Medien gab. Und das ist Fluch und Segen zugleich. Und wir sind nicht ganz unschuldig daran. Wir haben auch soziale Medien und wir zeigen natürlich auch OP-Ergebnisse und zeigen was aus dem OP. Aber es ist ein zweischneidiges Schwert, die sozialen Medien. Und ich glaube, wir brauchen auch einen verantwortungsvollen Umgang, gerade bei jungen Menschen mit Körpermorphologie, und uns muss eben auch klar sein, dass wir die Schönheitsideale schon stark verrückt haben.
Wenn wir noch ganz kurz nach Hollywood blicken, welcher Star in Hollywood hat denn deiner Meinung nach so die beste Arbeit oder auch vielleicht die schlechteste an sich machen lassen? Jemand, den du nicht in Behandlung hast.
Oh, wir lästern, ja.
Ja,
das
bitte.
Ist gut. Also wer unser Instagram kennt, das mache ich ganz gerne mal. Also ich nehme ganz gerne mal sozusagen vorher, nachher Bilder von Patientinnen und Patienten und kommentiere einfach mal so frei Schnauze, was ich glaube, was gemacht wurde. Also ich glaube, Wer wirklich ein dramatisches Ergebnis inzwischen ist, und ich weiß nicht, ob es gewollt ist, ist Madonna. Also ich glaube, Madonna ist einfach morphologisch so stark verändert, dass sie inzwischen aussieht wie eine Karikatur. Und da fragt man sich natürlich schon, warum so eine reiche Frau, eine Frau, die alles erreicht hat, das macht. Ich glaube, sie macht es kalkuliert, weil sie will im Gespräch bleiben. Das ist sicherlich kein Behandlungsfehler, sondern sie will auch so aussehen. Aber das ist etwas, was ich persönlich nicht schön finde, was ich auch zu viel finde. Viel zu viel Volumen im Gesicht. Also sieht aus wie eine Comicfigur. Es gibt ganz viele Leute, wo man sagen muss, die sehr, sehr diffizil altern und sehr gut altern. Also Megan Fox ist so ein Beispiel, finde ich. Die sieht ziemlich gut aus. Ich sag's mal anders. Aus meiner täglichen Arbeit weiß ich, dass alle Menschen, die im Rampenlicht stehen, Kunden bei Kolleginnen und Kollegen von mir sind. Nicht immer nur operativ, aber ich würde sagen, fast annähernd jeder Mensch, der über 30 in den Medien auftaucht, verwendet Botox, Hyaluronsäurepräparate unter Umständen im Gesicht. Also das ist wirklich in der Mitte der Gesellschaft angekommen, und es ist natürlich ein Verdrängungswettbewerb, aber das ist in Amerika auch nochmal 10 Jahre weiter gang und gäbe, dass man dort also seine Behandlungspartnerschaft mit seinem Dermatologen oder plastischen Chirurgen über Jahrzehnte erstreckt und da regelmäßig in Behandlung ist. Und so Chair zum Beispiel war so ein Beispiel, wo man.
An die habe ich auch eben gerade gedacht,
genau. Also Chair ist ja eine Frau, die nicht altert.
Ja.
Ja, die ist ja, glaube ich, weiß ich nicht, 115 jetzt. Nein, aber sie ist, glaube ich, wirklich 80 und ist die letzten 40, 45 Jahre lang nicht gealtert.
Ja.
Und das ist sicherlich nicht nur. Das ist sicherlich nicht nur Yoga und reines Felsquellwasser, sondern das sind natürlich auch andere Themen. Und ich finde, wenn plastische Chirurgie gut gemacht ist, dann kann man eben auch nicht sofort erkennen, was da passiert ist. Aber zum Beispiel auch Kylie Jenner, Kendall Jenner, das sind natürlich so große Beispiele von wirklich Metamorphosen, würde ich fast schon nennen. Also von Menschen, wo man ja weiß, wie sie mit 14, 15, 16 aussehen, wie sie heute aussehen, wo unglaublich viel gemacht worden ist. Und das ist natürlich auch teilweise etwas, was man kontrovers diskutieren kann und muss.
Du hast ein sehr schönes Wort erwähnt, nämlich Behandlungspartnerschaft. Da habe ich wieder was mitgenommen für die Zukunft. Kannte ich so noch nicht. Also Menschen, die über lange Zeit dann mit ihrem Gegenüber medizinisch irgendwie in Kontakt treten und immer wieder vorstellig werden bei euch.
Also insbesondere bei diesen minimalinvasiven Dingen, also Botox und Filler, ist das ja was man regelmäßig machen muss und oder machen sollte. Und da macht man auch, also das Elegantere ist ja, wenn man so etwas subtil macht, wenn man immer mal ein bisschen was macht und dann nie so explizit direkt verändert aussieht. Und das ist, glaube ich, auch vollkommen in Ordnung. Also wir leben in einer Welt, wo natürlich auch biologisches und chronologisches Alter immer mehr auseinanderweicht. Also es gibt heute Menschen, die Die leben ein ganz anderes Leben als 60-Jährige wie noch vor 30 Jahren. Die sind alleinstehend, leben in großen Städten, machen viel Sport, haben vielleicht keine Familie, haben jüngere Freunde. Und mir ist immer wichtig, don't judge. Also jeder soll sein Leben leben, so wie er glücklich wird, ohne dass er dabei andere einschränkt. Und wenn jemand eben sagt, in meinem Pass steht 60, aber ich fühle mich wie 40 und ich möchte aussehen wie 40, finde ich das total legitim. In den Rahmen des medizinisch Möglichen, unter der Berücksichtigung der jeweiligen Risiken, finde ich das total in Ordnung, dass Menschen das machen. Und das ist eben multimodale Behandlungsansätze. Das Stichwort ist so heute Longevity, also Langlebigkeit, dass eben die Menschen heute ein viel höheres Bewusstsein haben für ihre eigene Ästhetik. Und das fängt bei Skincare an, also bei Hautpflege, aber es geht eben weiter über Botox und Filler und eben dann auch teilweise zu Operationen. Und ich habe Patienten hier in Berlin-Mitte, also auch ganz viele Männer, die einfach sagen, ich habe eine 25 Jahre jüngere Partnerin und ich halte mich fit. Ich habe den Körper eines 40-Jährigen, aber ich bin 65, ich habe mein Leben lang hart gearbeitet und jetzt bin ich in Rente und jetzt möchte ich das Leben nochmal genießen oder was auch immer. Der Partner ist tot, sind geschieden, die Kinder sind groß, jetzt bin ich nochmal dran, jetzt möchte ich was für mich tun. Ich habe eine ganz tolle Patientin, das war meine bisher älteste Bruststraffung. Das ist eine erfolgreiche Gastronomin hier aus Berlin, die ist 82. Mhm. Die hat alleinstehend mit 5 Kindern ein großes Restaurant betrieben und die kam und mit ihrer Tochter, die Tochter hat auch ein Restaurant, und war ganz verlegen und eine ganz liebe Patientin, wir haben uns sofort gut verstanden und hat gesagt, ich bin eigentlich zu alt, ich weiß, aber ich möchte eine Bruststraffung. Habe ich gesagt, zu alt, weiß ich nicht. Ja. Sie sind 82 Jahre. Und sie hat gesagt, ich war immer stolz auf meine Brüste. Ich hatte immer tolle Brüste und ich habe 5 Kinder bekommen und ich habe mein Leben lang hart gearbeitet und ich habe diese Kinder allein erzogen. Und ich habe jetzt aufgehört, endgültig, und ich habe einen Freund, der ist 15 Jahre jünger, der mag mich so, wie ich bin. Aber ich möchte nochmal die schöne Frau für ihn sein. Mhm. Das fand ich total rührend, das konnte ich nachvollziehen. Die Frau hat auf vieles verzichtet in dem Leben und hat für andere gearbeitet, für ihre Kinder, hat Wohlstand geschaffen. Und jetzt ist sie mal dran. Und da habe ich gesagt, natürlich können wir das operieren. Sie hat ein minimal erhöhtes Wundheilungsrisiko. Sie hat eine lange Kortisontherapie gehabt. Aber das ist eben das Wichtige, dass man eben auch dann noch Arzt ist und eben auch sowas einschätzen kann. Und der hat man die Bruststraffung gemacht und das Gesicht noch ein bisschen gestrafft, die Oberlider gestrafft. Also gar nicht so riesige Operationen. Das war eine der glücklichsten Patientinnen, die ich jemals hatte. Die kam nach 6 Wochen, die hat gestrahlt wie ein Honigkuchenpferd und hat gesagt, ich habe die Brust, von der ich seit 45 Jahren geträumt habe. Und das ist etwas, wo man einfach weiß, das ist ein schöner Fall, diese Frau hat man auf den Jahren, die sie hat, einfach nochmal richtig glücklich gemacht.
Super schön, schön zu hören. Hast du denn den einen Geheimtipp abschließend für alle, die es ohne OP probieren wollen? Und nein, also ins Fitnessstudio gehen alleine zählt nicht. Gibt es so irgendeinen Tipp, den du uns mitgeben möchtest?
Also ich glaube,
ohne deine Kundschaft kaputt zu machen.
Ja, ich habe genug zu tun. Also ich glaube, dass die meisten Dinge wissen wir instinktiv selber. Also was man irgendwann aufhören sollte, ist Rauchen. Ich habe das so mit 30 ungefähr aufgehört. Ich ärgere mich über jeden Tag, wo ich selber Zigaretten geraucht habe. Das ist wirklich sinnlos. Stetig die Haut, man stirbt daran, aber es macht auch einfach auch schnell alt. Ansonsten sind es, glaube ich, einfache Dinge. Also UV-Schutz ist wichtig. Mhm. Man sollte ausreichend trinken. Man sollte versuchen, so gut das geht, irgendwie ein bisschen regelmäßig zu schlafen. Und das Wichtigste ist aber, glaube ich, wirklich, und das hört sich pathetisch an, aber man kann dafür ein bisschen was tun, ist ein zufriedenes Leben versuchen zu leben. Und Zufriedenheit und Glück sind zwei unterschiedliche Dinge. Und ich glaube, Glück ist was man ab und zu mal hat. Zufriedenheit kann man aber lernen. Und wer sozusagen mit seinem Leben einigermaßen zufrieden ist und stabile Beziehungen führt und stabile Freundschaften führt und Freundschaften pflegt, der hat schon ganz viel und der strahlt von innen heraus, so pathetisch das klingen mag. Aber ich glaube, wichtig ist, dass man sich immer vor Augen macht, in was für einer privilegierten Welt wir eigentlich hier auch in Deutschland leben. Wir haben sicherlich gerade angespannte Zeiten und es ist sicherlich auch nicht einfach und wir haben viele Krisen zu meistern, sei es Klima, sei es Krieg in Europa. Aber es geht uns, glaube ich, global immer noch relativ gut. Wir sollten, glaube ich, alle versuchen, wieder ein bisschen mehr miteinander auszukommen, miteinander ins Gespräch zu kommen und versuchen irgendwie ein lebensbejahendes und positives Dasein zu führen. Und dann strahlt man von innen, ist man eigentlich auch schön.
Dann wünschen wir uns allen Glück, Schönheit, Zufriedenheit und ja, dass wir lange leben. Und ich darf mich bei dir bedanken, lieber Julian, für deinen Besuch. alles Gute hin, Gute weiterhin für dich und ja, viel Kundschaft und natürlich viele glückliche Gesichter.
Vielen Dank für die Einladung. Es war mein erster Podcast. Ich fand es sehr spannend. Also danke auch dir und es hat mir großen Spaß gemacht.
Das war Schüchtern bis Nüchtern, der Publicity-Podcast von André Puchter. Alle Infos zu dieser Folge auf www.schüchtern-bis-nüchtern.de. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
Schlagerradio Podcast.